Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Am Dienstag, den 7. September, hat die internationale Automobilausstellung IAA begonnen. Und zeitgleich mit der Automesse findet auch der städtische Mobilitätskongress statt. Mit den Veranstaltungen in der alten Kongresshalle und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums werden auch zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt, mit denen eine nachhaltige Mobilitätswende in der Praxis erprobt werden soll. Solche Projekte sind auch dringend nötig, um den Mobilitätswandel in der Stadt voranzubringen. Laut Statistik gab es 2020 insgesamt 851.641 Kraftfahrzeuge in München, darunter 724.303 Pkw. Nur 8.284 sind E-Autos. Das heißt, bisher ist kaum jemand bereit dazu, auf das eigene Auto zu verzichten. Und auch mit der viel gepriesenen E-Mobilität ist es bisher nicht weit her. Dass es so nicht weitergehen kann, ist offensichtlich. Deswegen ist es gut, dass ein Arbeitskreis aus Münchner Stadtratsmitgliedern und der Verwaltung 10 Projekte ausgewählt und gefördert hat, die für eine Mobilitätswende im öffentlichen Raum stehen. Und damit die Mobilitätswende nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommt, wird LoRa die geförderten Mobilitätsprojekte in dieser Woche vorstellen. Am vergangenen Dienstag waren das Projekt Erdlink des Kartoffelkombinats, die Stadtverführung des Referats für Stadtverbesserung und das Sommerexperiment Parkstraße der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Heute geht es um den Leih-E-Mobil-Service des Behindertenbeirats der Stadt München, das Freiraumviertel südliches Bahnhofsviertel und das sichere Kreuzungsdesign des Allgemeinen Fahrradclubs ADFC in Bayern.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Sie haben LoRa München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Als erstes habe ich den Stand des Behindertenbeirats München besucht, der noch bis Freitag einen Leih-E-Mobil-Service an der Burgstraße 4 anbietet. Dort habe ich mit Dr. Georg Kronawitter vom Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats gesprochen. Wir sind hier beim Stand Leihmobilität für alle an der Burgstraße 4, beziehungsweise sind wir hier im schönen Innenhof, wo ein Parcours aufgebaut worden ist, wo man ein Leih-E-Mobil mal ausprobieren kann. Ich habe es gerade gemacht, ist wirklich sehr angenehm zu fahren und auch ganz wichtig, es ist auch sehr bequem zum Fahren. Man sitzt da wirklich gut gebettet. Um was geht es hier, warum haben Sie da einen Stand und was haben Sie vor?
Ja, München ist eine Großstadt. München hat große Areale, die entweder Fußgängerzonen sind oder nehmen wir den Englischen Garten her, halt für Fußgänger, allenfalls ein bisschen für Radfahrer geeignet sein, Olympiapark oder sehr große Stadtfriedhöfe. Ich erinnere nur an den Waldfriedhof, der 5-mal so groß ist wie der auch schon große Tierpark Hellerbrunn. Also wir haben große Areale, die dem Fußgänger vorbehalten sind. Das ist im Prinzip natürlich eine gute Sache, kommt der Stimmung in diesen Arealen sehr entgegen. Die Autos und der Lärm bleibt weit draußen, aber für Leute, die schlecht zu Fuß sind, das können auch jüngere Leute sein mit einer Sportverletzung, das können auch ältere Leute sein, die halt dann Probleme mit den Gelenken oder mit den Muskeln haben, für die werden dadurch diese Gelände zu sogenannten No-Go-Areas. Ja. Das hat mir am Anfang keiner geglaubt, wenn ich das so hart bezeichnet habe. Aber de facto ist es so, wer halt nur, sage ich mal, 100 Meter gut gehen kann oder 200 Meter, der fährt nicht mit der U-Bahn in den Olympiapark und geht dann schon erstmal 800 Meter, bis er die Spitzen des Olympiastadiondaches erkennen kann, ja. Um einmal die Größenordnung zu sagen. Jetzt haben wir ja seit 20 Jahren gut den Trend zur Leihmobilität, angefangen mit Collar Bike und dann mit den vielen Nachfolgern von Collar Bike für die bis zum MVG-Rad. Also das heißt, dieser Markt ist durch private Initiativen vollkommen abgesichert. Der Markt an zwei Rädern, auch zu dieser Kategorie gehören die ganzen Elektro-Tretroller oder E-Scooter, wie sie auch genannt werden. Aber auch das sind als zweirädrige Fahrzeuge keine Fahrzeuge, die für Menschen mit Gleichgewichtsproblemen mit motorischen Problemen ein Angebot darstellen. Kein Mensch fährt in diesem Zustand dann mit einem Zweirad oder mit einem Roller, sondern das ist was für die Jungen, für die Fitten, die das cool finden, ist wunderbar. So, und jetzt gibt's aber international gesehen schon seit langem Einrichtungen. Mir ist also zum Beispiel beim Royal Garden der Münchner Schwesterstadt Edinburgh jetzt wie Schuppen von den Augen gefallen. Die haben in ihrem tollen Besucherzentrum Leihrollstühle und Leih-Elektromobile zum kostenlosen Ausleihen, um in diesem schönen botanischen Garten in Edinburgh zu fahren. Und aus diesem Besuch von 2015 habe ich dann im Behindertenbeirat diese Idee formuliert, dass wir solche Leihmobilität für Menschen mit Behinderungen auch brauchen, weil der private Markt gibt es im Moment nicht her.
Ist ja auch wirklich eine gute Idee. Sie haben gesagt, 2015 haben Sie das in Edinburgh kennengelernt, dann hat es ja doch ein bisschen länger gedauert bis zur Umsetzung, aber es wurde letztes Jahr zum ersten Mal so ein Service im Tierpark Hellabrunn installiert und seit dem 11. August im Olympiapark. Olympiapark ist ja wirklich auch sehr, sehr weitläufig, da macht das richtig Sinn, auch im Tierpark. Wie ist denn der Service bisher angenommen worden, den es da jetzt gibt?
Im Tierpark ist der Service von Anfang an sehr gut angenommen worden. Leider war natürlich 2020 hauptsächlich ein Corona-Jahr, wo letztlich jede Woche andere Verordnungen gegolten haben, der Tierpark zum Teil dann wieder geschlossen werden musste. Dann kam natürlich der Lockdown dazu. Auch im Olympiapark ist der Service gut angenommen worden. Auch die Presse hat dankenswerterweise ausführlich über das berichtet. Man darf natürlich nicht verkennen, es bedarf einfach immer noch einer gewissen Mundpropaganda, auch in den alten Servicezentren, dann im privaten Bereich, wo sich Leute auf das Angebot hinweisen. Zu dem Angebot, das ja für die Nutzer kostenlos ist, sollte der Hintergrund auch verstanden werden. Die Stadt München schlägt hier quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits ermöglicht sie die Mobilität für bewegungseingeschränkte Personen und um diese technischen Geräte, die Elektromobile zu betreuen, bedarf es ja auch Personal und dieses Personal wird finanziert aus einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus dem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm MBQ. Also das sind zwei Fliegen, das heißt, es werden Leute in Arbeit gebracht, Langzeitarbeitslose, die aber sich für diese Aufgabe gut eignen und es wird die Inklusion gefördert.
Gibt es denn Pläne, dieses Angebot, jetzt ist es Olympiapark, Hellabrunn, gibt es Pläne, dieses Angebot noch auszuweiten? Und was fällt Ihnen da als allererstes ein, wo solche Leih-E-Mobile noch stehen sollten?
Also das ist eine sehr gefährliche Frage, weil das natürlich die Stadt in einer Situation trifft, wo sie aufgrund der Corona-Kosten und gleichzeitig der Steuereinbußen vor der Riesenaufgabe steht, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu stehen. Und da ist natürlich so ein Angebot, oft dann wird es unter nice to have gesehen. Insofern sind wir ja kolossal dankbar, dass der Stadtrat einstimmig im Juli beschlossen hat, Restmittel aus diesem MBQ-Gebiet noch für den Olympiapark zu reservieren. Also Pläne gibt es nicht, wenn man die Pläne sagt, offizielle Pläne der Stadt, weil letztlich muss es die Stadt finanzieren. Ideen gibt es von unserer Seite, vom Behindertenbeirat, Facharbeitskreis Mobilität, genügend. Die Uridee ist die, dass eine Ausleihstation hier im Zentrum der Stadt, also entweder in der Nähe der Touristen- und Bürgerinformationen im Rathaus oder in den Räumen des Behindertenbeirats in der Burgstraße 4 installiert wird. Das wäre dann die dritte Station, weil wir einfach feststellen heute auch, es sind viele Leute, die gehen in die Fußgängerzone, tun sich dort aber schwer und viele vermeiden auch den Besuch der Fußgängerzone, weil sie wissen, dass sie sich dort schwer tun. Insofern wäre die Rückgewinnung der Innenstadt für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sozusagen als Fußgängerzone 2.0 wäre eigentlich das der nächste konsequente Schritt. Ein genauso konsequenter Schritt wäre es, wenn man in einem der großen Münchner Stadtfriedhöfe, ich erinnere wiederum an den Waldfriedhof, ja, ein wunderschöner naturnaher Friedhof, aber zum Teil erreichen halt die Hinterbliebenen ihre Gräber gar nicht mehr zu Fuß. Ja. Und alle bisherigen anderen Versuche mit eigenen kleinen Bussen sind ja bislang gescheitert bei der Stadt München. Und auch dort können wir uns vorstellen, dass an den Haupteingängen solche Ausleihstationen situiert werden. Auch hier ist es natürlich eine Frage der Finanzierung, weil eines ist auch klar, es hat leider das Fiasko mit den MVG E-Trikes gezeigt. Die sind ja praktisch nach einem halben Jahr alle außer Betrieb genommen worden wegen Vandalismusschäden. Also solche Geräte kann man nicht unbeaufsichtigt ausleihen. Da brauchst du einfach Personal. Das sollte man ehrlicherweise dazu sagen. Das ist anders als wir bei den E-Tretroller, die sind so primitiv und da rechnet man damit, dass die Hälfte nach einem halben Jahr sowieso verschrottet wird. Aber bei den Elektromobilen, die müssen betreut werden bei der Ausleihe.
Was ich mir da vorstellen könnte, es gibt ja vielleicht, das weiß ich nicht genau, vielleicht wissen Sie das, einen Zusammenschluss der Gewerbetreibenden an der Fußgängerzone. Die könnten doch so einen Fuhrpark zur Verfügung stellen. Oder auch in den verschiedenen Einkaufszentren, Olympia-Einkaufszentrum, PEP oder Ähnliches. Auch die haben ja ein Interesse, dass die Leute zu ihnen zum Einkaufen gehen. Wäre das nicht so ein Ansatz? Oder da fällt mir zum Beispiel BMW ein, am Olympiapark, könnten die nicht auch ein bisschen was zuschießen und so einen Fuhrpark betreiben, zusammen mit MBQ oder mit Anderwerk, die ja diese Fahrzeuge betreuen, dass man so ein bisschen auch die Wirtschaft oder das Gewerbe hier in die Pflicht nimmt?
Sie rennen da bei uns offene Türen ein und zu dem letzteren Fall darf ich sagen, dass sich die Firma BMW im Rahmen dieses Olympiapark-Sponsorenkreises an der Beschaffung von 7 der 10 Elektromobilen beteiligt hat. Also das läuft ganz gut. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch den Zusammenschluss der Innenstadt-Geschäftsleute, das sind die sogenannten City-Partner, die auch von der Stadt gefördert werden, deren Büro auch in der Stadtverwaltung untergebracht wird. Dennoch sehen wir vom städtischen Behindertenbeirat es schon als kommunale Grundversorgungsaufgabe an, losgelöst von irgendwelchen Einzelhandelsinteressen, das zu machen. Die Stadt sollte selber das Ehrgeiz haben, einfach auch im Sinne der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Da gibt es ja extra Umsetzungsbeschlüsse, dass man sagt, nein, wir als Stadt bieten das an. Und ich kann ja auf andere Städte verweisen, kleine Städte. Zum Beispiel hat die Stadt Konstanz bei ihrer Tourismusinformation einen Leihservice für solche Elektromobile, die dort kosten allerdings dann 5 Euro in der Stunde. Auch das ist eine Preissorge, der ist noch machbar aus meiner Sicht. Ja. Aber man sieht einfach, und das war auch in Konstanz ein Vorschlag des Behindertenbeauftragten, des dortigen, ja, man sieht schon, dass man das eigentlich so als kommunale Daseinsvorsorgeaufgabe sehen sollte. Ja.
Sie haben gesagt, in Konstanz kostet das 5 Euro die Stunde, Sie wollen es aber hier umsonst belassen. Das müssen wir vielleicht nochmal betonen. Diese Gefährte sind kostenlos zu benutzen.
Ja, also man könnte natürlich an eine Bepreisung denken, aber wir wollen am Anfang vor allem, dass sie genutzt werden. Und es trifft vor allem das Angebot, dient ja Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens mehr stehen, entweder altersmäßig oder behinderungsmäßig. Und da ist natürlich, sind Kosten einfach sozusagen ein Abwehrmechanismus, ein innerer. Und darum finden wir das gut und durch diese Verknüpfung mit dem beschäftigungspolitischen Aspekt kann man das auch kostenlos anbieten, weil man damit ja auch einen beschäftigungspolitischen Effekt erzielt, der so oder so finanziert werden müsste.
Jetzt habe ich vorhin ja eine Probefahrt gemacht, ich habe es schon gesagt, es lässt sich gut bedienen, fährt sich auch gut und wenn man dann, es gibt den Knopf Hase und Schildkröte, das sind die Geschwindigkeitseinstellungen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen oder was haben Sie von anderen Benutzerinnen und Benutzern gehört? Gab es schon mal Probleme, steuerungstechnisch, rückwärtsfahren oder wie auch immer? Gab es da schon irgendwelche Beanstandungen, was nicht so gepasst hat?
Probleme sind uns nicht berichtet worden. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben. Man muss sich ein bisschen mit der Bedienung des Fahrzeugs vertraut machen. Leute, die selbst schon Moped-Vergangenheit hatten, tun sich vielleicht etwas leichter. Aber man sollte sich bedienen, vor allem man konnte stressfrei bedienen, weil der ja wirklich ohne Kupplung von null an langsam losfährt. Also das ist, wer mal versucht hat, mit der Moped loszufahren, wo Kupplung drin ist, das ist unendlich schwieriger, als es mit so einem Ding ist. Aber ich habe heute gehört, es hat jetzt vor 14 Tagen durch eine Fehlbedienung eines Nutzers einen Personenunfall im Tierpark gegeben. der hat einfach sozusagen geglaubt, er fährt nach hinten und ist in Wirklichkeit nach vorn gefahren, ist dann in Panik verfallen, hat dann den Hebel nicht auslassen, was sofortiges Bremsen hervorgeht, und er hat damit eine andere Person zu Schaden gebracht. Ja, das passiert, aber das wäre auch mit einem eigenen passiert. Also er hätte ja im Tierpark auch mit einem eigenen Elektromobil fahren können und da wäre das auch passiert. Aber insgesamt ist die Beanstandungsquote wirklich minimal.
Hier ist ja auch gerade jetzt jemand reingekommen in den Innenhof, wo der Parcours aufgebaut ist, und ist mit dem Gefährt gefahren. Und ich glaube, er hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gebraucht. Da wurde ihm das erklärt und dann ist er schon losgefahren. Also es ist wirklich einfach zu bedienen, das muss man sagen.
Aber es gibt halt auch Personen, gerade ältere Personen, die haben Angst vor jeder Art von automatischer Bewegung. Die können das auch lernen, aber man sollte mit ihnen zusammen halt ein bisschen mehr als 20 Sekunden Zeit geben, damit es geht. Ich meine, 20 Sekunden ist ja eh verglichen mit allen anderen Verkehrsmitteln, ja, eine Traumzeit.
Letzte Frage. Sie haben jetzt hier an der Burgstraße 4, da stehen 4 E-Mobile zum Benutzen, und hier eben dieser Parcours, da steht hier noch ein 5. wo man erstmal hier so im ruhigen Stillen das ausprobieren kann und das fahren. Was ist denn so Ihr erster Eindruck heute?
Der Behindertenbeirat wollte ja mit diesem Leihprojekt die Aufmerksamkeit, die IA auch in den Münchner Kernstadtfokus rückt, ein bisschen auch auf unsere Anliegen des Behindertenbeirats lernen. Und gerade diese Elektromobilverleih ist ein Urkind des Behindertenbeirats, das dankenswerterweise eben vom Stadtrat kräftig gefüttert worden ist, das aber bei vielen Leuten noch nicht angekommen ist im Kopf, dass es sowas gibt. Und man muss einfach die Leute in Einzelgespräche, das ist kein Massenphänomen, sondern man muss die in Einzelgespräche bringen. Und ich habe mir zum Beispiel zur Aufgabe heute gemacht, ich bin mit einem dieser Elektromobile, ich bin ja selber privat auch Elektromobilnutzer, dann direkt in die Fußgängerzone langsam reingefahren und habe dann gezielt Personen, die zum Beispiel mit dem Rollator unterwegs waren oder mit Gehstecken unterwegs waren, gezielt angesprochen, ihnen angeboten, sich mal reinzusetzen. Die sind dann meistens, wenn sie sich schon mal reinsetzen, dann sehr begeistert von dem Sitzkomfort, weil man sitzt wirklich sehr angenehm, anders als auf einem Fahrradsattel, überhaupt kein Vergleich vom Sitzkomfort her. Also die Erkenntnis so jetzt vom ersten Halbtag ist die, man muss schon gezielt die Leute ansprechen, zumal ja der Standort Burgstraße 4 zwar gut ist, weil er die Situation und die Location vom Behindertenbeirat ist, aber die Burgstraße ist keine Laufstraße. Und ja, wenn man die Leute gezielt anspricht in der Fußgängerzone, die Prospekte gehen wirklich weg wie die warmen Semmeln für den Verleih im Olympiapark bzw. den Verleih im Tierpark und dann auch für das Angebot des Bus- und Bahnbegleitservice, das wir nicht ganz vergessen wollen, das auch dann morgen in dem Citizen Lab auch nochmal stärker zur Geltung kommen wird. Das ist auch ein Förderungsprojekt der Stadt München für Langzeitarbeitslose, und die holen dann Personen zu Hause ab und bringen sie dorthin in der Stadt, wo sie hinwollen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Das heißt, Bus- und Bahnbegleitservice kann telefonisch ebenfalls gebucht werden und wird vom katholischen Männerfürsorgeverein im Auftrag der Stadt realisiert. Und sozusagen diese Dreiheit der beiden E-Mobil-Ausleihstationen und dieses Begleitservice, das ist das Thema, das wir in diese IAA und in diesen Mobilitätskongress reinbringen wollen, und das ist uns schon ein Stück weit gelungen.
Die E-Mobile stehen konstant im Tierpark Hellerbrunn, die stehen konstant am Olympiapark. Wie lange stehen sie denn jetzt an der Burgstraße?
Ja, in der Burgstraße 4 stehen wir nur quasi in dieser Woche, wo die IAA eröffnet wird. Aus logistischen Gründen können wir allerdings nur bis einschließlich Freitag stehen. Das heißt, Samstag, Sonntag, wo auch die IAA noch weitergeht, ist für uns in der Burgstraße kein Betrieb vorgesehen.
Soweit Dr. Georg Kronawitter vom Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats München. Den Stand an der Burgstraße 4 unweit des Marienplatzes können Sie noch bis Freitag besuchen. Und vorbeischauen können Sie natürlich immer beim Tierpark Hellerbrunn oder im Olympiapark, wo sich die 2 kostenlosen Ausleihstationen für Elektromobile befinden. Benutzbar sind die zwischen 9 und 18 Uhr. Mehr Info unter www.anderwerk.de/e-mobil.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Als nächstes stellen wir die Initiative Freiraumviertel vor. Die macht ein spannendes Projekt im südlichen Bahnhofsviertel, über das ich mit Michaela Wiese von der Initiative gesprochen habe.
Wir stehen jetzt hier in der Schillerstraße und nachher schauen wir noch in die Landwehrstraße und da macht Freiraumviertel ein Projekt, gefördert vom Mobilitätsreferat. Was finden wir denn alles in der Landwehr und in der Schillerstraße? Vielleicht kannst du einfach mal eine Zusammenfassung geben.
Also ihr findet hier in der Landwehr- und Schillerstraße insgesamt 7 Parkplätze und 3 Mobilitätsflächen, die wir jetzt hier für einen Pilotzeitraum von 3 Wochen parallel zur IAA aufgebaut haben. Es sind unterschiedliche Flächen. Wir haben 2 große Informationsflächen, um über das Projekt zu informieren und vielleicht auch mal eine Veranstaltung zu machen, sofern es die Corona-Situation zulässt. Wir haben 2 begrünte Sitzflächen, die wirklich zum Hinsetzen, zum Nutzen für alle einladen sollen. Wir haben eine große Urban Gardening Fläche hier im Viertel und wir haben diverse Mobilitätsflächen im Viertel. Das ist zum einen eine große Fahrradstation mit Repairstation und dann noch 3 ausgewiesene Mobilitätsflächen zum Parken für Lastenfahrräder, für Fahrräder und für Carsharing-Autos.
Was war denn der Auslöser? Was hat euch dazu gebracht, sowas zu installieren, sowas auf den Weg zu bringen? Das ist ja doch, wenn man es dann anschaut, eine Riesenmenge Arbeit, was ihr da geleistet habt.
Ja, uns gibt es als Initiative schon seit 1,5 Jahren und was uns antreibt, ist so die Vision, den öffentlichen Stadtraum in München ein Stück weit mit zu gestalten und zu verändern in Richtung einer gerechteren Platzverteilung, also nicht nur Autos und Verkehr, sondern auch Nutzflächen, die einladen zum Verweilen für die Anwohner im Viertel, für Menschen, die im Viertel arbeiten, also einfach die Aufenthaltsqualität in einem Viertel zu erhöhen. Das ist unsere Vision und das wollen wir jetzt hier zum ersten Mal live und in Farbe ausprobieren. Und dann gerne im nächsten Jahr nochmal längerfristig umsetzen und wenn es hier funktioniert, dann gerne auch in anderen Stadtvierteln ausrollen.
Also euch geht es um bessere Aufenthaltsqualität, um mehr Lebensqualität für die Menschen im Viertel, die hier wohnen, leben, arbeiten. Habt ihr auch Umweltgesichtspunkte im Kopf, wenn ihr das macht?
Absolut, ja. Ich glaube, wir wissen alle, der Klimawandel lässt grüßen. Gerade in den Städten wird es immer wärmer. Und was ja in den Städten am besten zum Runterkühlen beiträgt, das sind Grünflächen, das sind Bäume. Und man merkt sofort einen Unterschied in einem Viertel. Und jetzt sind wir hier im südlichen Bahnhofsviertel, wo eigentlich fast kein Baum steht und wo es im Sommer extrem heiß wird, wo nichts zum Draußenaufhalten einlädt. Und das ist ein Treiber für uns und natürlich auch das Reduzieren von Verkehr, um damit auch die Lärmbelästigung, die CO2-Ausstöße zu verringern.
Jetzt sind wir hier beim ersten Standort in der Schillerstraße 24. Was findet sich denn hier?
Also in der Schillerstraße 24 haben wir eine von unseren Informationsflächen. Das ist für uns ja so ein Stück weit das Eintrittstor ins südliche Bahnhofsviertel. Da haben wir uns dabei gedacht, wer immer hier reinläuft, soll ja zunächst einmal sehen, was wir hier vorhaben. Wir haben ein großes Plakat mit einer Übersicht aufgehängt und mit einer Beschreibung, wer wir sind, was wir machen und warum wir es machen, damit die Leute auch besser verstehen, was sie hier im Viertel dann sehen und ausprobieren können.
Jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen. Jetzt sind wir Schillerstraße, Ecke Landwehrstraße. Was haben wir da?
Also was wir jetzt hier sehen, ist unsere große Fahrradmobilitätsfläche, also ein großes Parklet. Hier haben wir 2 Parkplätze überbaut. Und was wir hier anbieten, ist einmal ganz viele Möglichkeiten, sein Radl anzuschließen, weil das nämlich eins der Dinge ist, die hier im Viertel total abgehen. Also man hat eigentlich wenig Möglichkeiten, sein Fahrrad anzuschließen. Und was wir hier auch anbieten, ist so eine Radl-Repair-Station. Wir haben hier Fahrradtools aufgehängt und eine Stange, wo man, wenn man möchte und muss, sein Fahrrad reparieren kann.
Also ich bin der Martin Fix, ich habe eine mobile Fahrradwerkstatt und heute haben wir mit einem Immigrationsprojekt gemeinsam mit den Leuten geschraubt bei uns auf der Mobilitätsfläche, genau, damit die Jungs wieder funktionierende Fahrräder haben und dann natürlich auch fleißig das Fahrrad benutzen. Wir wollen halt wirklich erreichen, dass wir mit der Umgestaltung des öffentlichen Raums hier auch gerade mit so einer Mobilitätsfläche auch die Anwohner bzw. Projekte, die eh schon in der Straße laufen, auch weiter unterstützen und dass das ein Zahnrad ins andere greift und dann wir alle zusammen aus diesem, naja, sagen wir mal, klischeebehafteten Viertel irgendwie was ganz, ganz Tolles machen.
Was ist dein Eindruck von der Arbeit? Läuft's gut? Macht Spaß?
Fahrradschrauben macht halt immer Spaß. Und wenn man dann die Begeisterung von jungen Menschen sieht, die dann so, oh, das ist ja, hat ja alles eine Logik dahinter und dann haben sie wieder ein funktionierendes Fahrrad und freuen sich aufs Fahrradfahren. Also ja, das war dann, glaube ich, der Lohn für heute.
Jetzt sind wir wieder 100 Meter weitergegangen an die Schillerstraße 42. Was gibt's hier?
Also hier haben wir eine Spielfläche für Erwachsene, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Was haben wir denn hier? Wir haben Sitzmöglichkeiten und ein Outdoor-Schachspiel. Warum haben wir das gemacht? Die Idee dahinter war einfach, dass man auch hier wieder eine Begegnungsstätte für Leute eben schafft, die hier im Viertel wohnen oder arbeiten, wo man sich einfach mal treffen kann und, wenn es Spaß macht, auch mal miteinander spielen kann und dann vielleicht auch mit Leuten mal in Kontakt kommt, mit denen man normalerweise wenig zu tun hat.
Jetzt sehe ich auch gerade hier, jemand gießt die Blumen, die ist von eurer Initiative.
Genau, wir müssen hier einmal am Tag wirklich auch durchgehen. Wir müssen die Blumen gießen auf den Parklets und natürlich auch gucken, dass das hier nicht vermüllt. Das machen wir zum Teil selber aus der Initiative. Wir haben aber auch freiwillige Helferinnen aus unterschiedlichen Ecken. Und was mich am meisten freut, wir haben eine ganze Menge von den Ladenbesitzerinnen und Besitzern hier vor Ort, ja, die es dann auch inzwischen selber übernehmen.
Zu denen kommen wir ja, glaube ich, später noch, zu begeisterten Ladenbesitzerinnen und Besitzern. Mit denen hoffe ich dann, dass wir dann auch sprechen. Okay, gehen wir weiter. So, jetzt sind wir wieder ein Stück zurückgegangen, haben die Straßenseite gewechselt und das bietet sich eigentlich an für jeder Mann und jede Frau, dass man hier in der Tat so ein bisschen was fürs leibliche Wohl sich besorgt und dann kann man das zu Hause oder in der Arbeit verarbeiten. Das war der erste Gedanke, der mir da jetzt gekommen ist. Jetzt beschreib doch mal, was haben wir denn hier alles?
Genau, also wir haben hier unterschiedlichste Salate eingepflanzt. Wir haben Radieschen, wir haben einen Feldsalat, wir haben Chili, also ganz unterschiedliche Pflanzen. Und die Idee von der Station hier ist einfach wirklich, dass die Leute zum einen sich drum kümmern und mitpflegen und gießen und so. Und das funktioniert auch ganz gut. Und wenn das Gemüse und der Salat dann groß genug ist, es dann aber auch ernten und mitnehmen und essen daheim. Das ist so die Idee dahinter. Und wichtig ist für uns halt, ich glaube, dass so eine Station auch sehr stark dazu anregt, mal selber Verantwortung zu übernehmen. Und wir glauben halt schon, wenn man sich verantwortlich fühlt für so eine Fläche oder so eine Station, dass man dann auch einfach ganz anders drauf guckt, dass es sauber ist, dass nichts kaputt ist, dass nichts wegkommt.
Das heißt, ihr schaut, dass Gewerbetreibende oder hier Lebende einfach sich drum kümmern, mit der Gießkanne kommen, ein bisschen Unkraut rupfen und so weiter, was man halt so macht, wenn man ein bisschen gartelt, oder?
Ganz genau. Und wir haben hier auch so ein Wohnprojekt hinter uns in dem Gebäude, im sogenannten Bodelschwinghaus. Und die unterstützen uns sehr stark. Da geht es vom Wasserholen los, aber auch mit zwei Kollegen, die dort leben, die sich wirklich hier um die Fläche auch mitkümmern.
Jetzt haben wir die Schillerstraße verlassen, sind in der Landwehrstraße 35 genauer gesagt. Und da sitzen auch zwei Menschen und trinken Tee und rauchen. Was haben wir denn hier alles? Was habt ihr hier euch gedacht?
Also die Fläche hier ist wirklich als öffentliche Sitzfläche gedacht. Ja, im Unterschied zu den sogenannten Schanigärten ist hier gerade kein Konsum- und Verzehrzwang, sondern jeder kann sich hier einfach hinsetzen mit seiner Brotzeit oder Mittagspause oder einfach sich nur hinsetzen, eine rauchen und das Grün genießen und mal Rast machen zwischendrin, weil es ist schon ein Stück weit das, was hier im Viertel auch fehlt. Es gibt weder in der Landwehrstraße noch in der Schillerstraße wirklich Möglichkeiten, sich mal auf eine Bank zu setzen und vielleicht in Ruhe mal ein paar Minuten zu verschnaufen oder auszuruhen.
Das wird ja auch wahrgenommen, das sieht man hier. Und es hat natürlich, ist auch toll, also es ist eine Terrasse oder ein Balkon mitten in die Straße, auf die Straße raus. Und das müsste eigentlich alle 20 Meter mindestens stattfinden, oder?
Wenn es nach uns geht, gerne die ganze Straße entlang. Ja. Aber wir haben es jetzt mal hier mit den drei großen Flächen ausprobiert. Auch um nicht im ersten Schritt schon zu viele Parkplätze zu überbauen. Das war nämlich in der Tat die größte Befürchtung, die gerade die Ladenbesitzer hier im Viertel auch hatten. Und ich sage, wir fangen mal klein an, wir zeigen mal, was es verändert und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und auch fürs Geschäft nicht schädigend ist. Und dann können wir im nächsten Schritt dann mehr machen.
Dieses Parklet hier steht seit einer Woche. Wie gefällt es Ihnen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Erzählen Sie doch mal.
Bei mir ist ganz, ganz gut. Das ist perfekt. Von meinen Kunden sitzen hier, von Leuten sitzen, Zigaretten rauchen, macht alles, alles wunderbar. Das ist perfekt.
Sollte öfter stattfinden, nächstes Jahr wieder?
Besser.
Oder gleich für immer?
Nein, nee, immer viel besser. Ich mag das immer ganz, ganz besser.
Nächster Standort hier, Landwehrstraße 32. Und man muss es sagen, und es ist sehr oft so, ich radel manchmal durch die Landwehrstraße, hier stauen sich die Autos einfach an die Ampeln, und zwar alle Ampeln hintereinander. Die überqueren ja die Schiller, die Goethe und noch eine, weiß ich jetzt gar nicht. Egal, jedenfalls, es ist mühsam, und hier zu wohnen und zu arbeiten mit dem Verkehr ist kein Spaß. Umso schöner deswegen, dass es hier was noch gibt.
Also das ist jetzt so eine, eigentlich unsere größte Fläche. Hier haben wir zwei Parkplätze überbaut. Also die Idee dahinter war eigentlich, eine Informationsfläche nochmal zu machen, wo man gegebenenfalls auch mal eine Veranstaltung machen könnte. Und wir haben hier auch Stühle aufgestellt. Also im Grunde ist es jetzt auch nochmal so eine Sitzfläche, gerade wie die Ladeninhaber, die ihre Läden hier direkt vor der Fläche eben haben. Und was wir hier aber schon planen, ist am kommenden Wochenende beispielsweise ein bis zwei Informations-Nicht-Veranstaltungen. Aber wir haben hier nochmal eine Buchpräsentation, und wir haben eine Universität zum Beispiel hier auch vor Ort ab 11 Uhr, die eine Studie gemacht haben zum Thema Sicherheit in Bahnhofsvierteln und dann im Gespräch auch gerne über die Resultate einfach erzählen wollen.
Und eine Station gibt es hier noch, da gehen wir jetzt nimmer hin, aber was ist da noch? Sag doch noch ganz kurz.
Ist auch nochmal eine begrünte Sitzfläche, also da haben wir auch Bänke und Gartenmöbel aufgestellt, Bäume, um hier nochmal eine kleinere grüne Oase eben zu schaffen. Weil man sieht es ja genau, wenn man so die Landwehrstraße runterschaut, da steht kein Baum, da sind nur Autos, die parken oder sich stauen, da ist nichts Grünes, da ist nichts Schönes. Und ich glaube, mit diesen Parklets, die wir hier geschaffen haben, ist schön fürs Auge und ist etwas ruhiger auch hier in der Straße.
Wie gefällt es Ihnen hier?
Gefällt mir, ist ein schöner Platz hier.
Was machen Sie hier, wenn Sie hier sitzen?
Wir reden bei meinen Kollegen oder essen hier zusammen oder trinken etwas. So.
Sollte das länger hier bleiben oder vielleicht auch für immer hier bleiben?
Ja, das ist besser, wenn hier immer bleiben.
Wollen Sie auch kurz was sagen?
Stimmt, so Platz ist gut und diese auch ist gut, Blume und so. Und schöner Platz.
So, jetzt haben wir die verschiedenen Stationen besucht und gab ja jetzt auch Zuspruch. Die Leute finden das toll, dass ihr das macht. Im Vorgang, bevor ihr das alles aufgebaut habt, inwieweit habt ihr denn versucht, die Anwohnerinnen und Anwohner und die Gewerbetreibenden einzuplanen, mitzunehmen?
Also das haben wir über Wochen hinweg wirklich sehr stark versucht. Wir waren natürlich zum einen hier ganz viel im Viertel unterwegs, sind einfach in die Läden reinmarschiert und haben mit den Leuten gesprochen. Das ist es schon, was wir herausgefunden haben, dass es hier am besten funktioniert, wenn man spricht mit den Leuten, weil oft die Sprache einfach, die deutsche Sprache ein Thema ist. Da muss man sehen, dass man einfach ins Gespräch kommt. Wir haben zwei Dialogformate eben angeboten, wo wir mit einem Flyer eingeladen haben, in den Raum in die Schwanthaler Straße rüber, um da einfach vorbeizukommen, um mitzudiskutieren, um Wünsche zu äußern, um Ideen zu äußern, um Kritikpunkte oder Ängste loszuwerden. Und wir haben auch nochmal einen Online-Briefkasten aufgemacht. Und was wir noch gemacht haben, wir haben alle Büros und Gewerbe hier per E-Mail angeschrieben und auch um Rückmeldung gebeten, ganz viel zum Mobilitätsverhalten, aber eben auch, was sie sich hier so wünschen würden und was sie gut gebrauchen könnten hier im Viertel.
Und inwieweit habt ihr das dann umgesetzt, als die Antworten kamen, oder wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
Also ich würde sagen, ganz weit oben auf Platz 1 war immer die Aussage, mehr Grün, mehr Grün, mehr Grün. Das haben wir, glaube ich, so gut wir konnten hier umgesetzt auch. Weniger Verkehr, weniger Lärm. Gut, wir hätten hier gerne mehr gemacht im Viertel. Also unsere Idee war schon, auch hier nochmal eine Diagonalsperre einzusetzen, den Verkehrsfluss einfach anders zu regeln. Dann hätte hier schon mehr Ruhe einkehren können. Also das wäre dann mal was fürs nächste Mal. Und Rückmeldung war zum Beispiel auch, es gibt hier keine Möglichkeiten, Fahrrad abzustellen. Wir haben keinen Platz auf dem Gehsteig, es ist hier alles zu eng. Und dem haben wir einfach versucht zu begegnen. Und nach den Rückmeldungen, die wir kriegen, ist es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert.
Und gab es da auch Bedenken? Also ich kenne das oben vom Sommerexperiment Parkstraße. Da gab es genau zwei Bedenken, dass es zu laut ist am Abend, weil die Leute sich hier Bier nehmen und sich da hinhocken und dann bis spät in die Nacht da trinken, ratschen, schreien, was auch immer. Und die andere war natürlich das Übliche, da gehen Parkplätze verloren und das wollen wir nicht. War das ähnlich die Ängste, Sorgen, die sich die Leute gemacht haben?
Ja, genau so. Zum Thema, es wird hier abends zu lärmig und zu voll und zu laut. Das haben wir ganz oft auch gehört. Ja, das ist auch etwas, dem kann man schlecht begegnen. Das muss man dann wirklich ausprobieren, wie es funktioniert. Ich kann nur sagen, dass uns bis jetzt diesbezüglich nichts zu Ohren gekommen ist. Also wir haben jetzt keine Beschwerden gekriegt oder dass die Polizei, wir waren auch mit der Polizei im Vorfeld im Austausch, dass sie sich gemeldet hätten, ist auch nicht passiert. Insofern würde ich jetzt mal vermuten, dass das ganz gut funktioniert hier. Das Thema Parkplätze war in der Tat auch ein Thema, gerade bei den Geschäftsleuten hier im Viertel. Die waren am Anfang sehr skeptisch und wir haben dann mal versucht zu erzählen, was wir vorhaben. Dass es ja nur eine Pilotphase von 3 Wochen ist. Und haben so ein bisschen unsere Vision auch aufgemalt, ja, wie wir uns das hier vorstellen könnten. Und sind dann in der Regel eigentlich nach dem Gespräch rausgegangen mit jemandem, der gesagt hat so, ah ja, es sind dann nur 3 Wochen und wenn man es nicht ausprobiert, wird sich nie was verändern. Ja. Und wie wir das jetzt hören und sehen, sind die wirklich auch ganz, ganz glücklich mit dem Ergebnis.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Stadt? Das war ja auch zu hören und zu lesen in den Medien, dass es da durchaus Probleme gab bei der Umsetzung des Projekts. Viele Initiativen waren überfordert von den Genehmigungen, die da erteilt werden müssen, was sie da alles an Papierkram machen müssen und so weiter. Und das war ja alles kurz vor knapp. Viele wussten bis kurz vor Schluss nicht so recht, ob sie wirklich loslegen können. War das bei euch ähnlich?
Das war bei uns ähnlich. Also ich glaube, unser größtes Problem war wirklich die Kurzfristigkeit. Also wir hatten ja da eine Aussage, dass wir eine von 10 Initiativen sind, die ausgewählt wurden. Aber weder eine offizielle Aussage über die Förderhöhe noch konkret, wann das Geld eben auf dem Konto ist. Man muss auch sagen, wir sind eine Freiwilligeninitiative und wären ansonsten einfach mit privat in Vorkasse gegangen. Das war für uns schon kritisch. Ja. Zum Thema Genehmigungen, das ist natürlich auch eine Riesenbürokratie gewesen, wo es für uns auch oft am Anfang nicht ganz klar war, wer genehmigt denn jetzt eigentlich was. Also müssen wir in den Bezirksausschuss oder müssen wir mit dem KVR sprechen oder macht es Mobilitätsreferat? Da haben uns die Kolleginnen und Kollegen von Green City Gott sei Dank stark unter die Arme gegriffen und um den Dschungel so ein bisschen zu durchdringen. Und wir hatten dann recht kurzfristig einen großen Begehungstermin hier vor Ort, wo wirklich KVR, Moor, Green City und so mit dabei waren. Das hat für uns dann nochmal einiges geklärt. Aber klar, für diese ganzen Flächen die Anträge zu stellen, das ist ja nicht nur der Antrag, es ist das Konzept, Veranstaltungskonzept, Verkehrskonzept, wie soll es ausschauen, wie wird es gebaut etc. Das hat uns schon vor ziemliche Herausforderungen gestellt.
Das heißt, ihr müsst es ja mehrmals machen, weil wie viele Flächen habt ihr insgesamt? Das heißt, für jede dieser Flächen einen eigenen Antrag, mal 7, 8, 9 dann wahrscheinlich.
Genau, also wir haben jetzt wirklich 7 überbaute Flächen, das ist das eine. Und wir haben nochmal 3 Mobilitäts- oder Parkflächen für Fahrräder oder Lastenfahrräder. Das war auch nochmal ein extra Antrag, der dann wiederum über den Bezirksausschuss gelaufen ist. Ja, also ganz klar, wir müssen das öfter machen. Das muss sich ja jetzt auch gelohnt haben. Das nur für 3 Wochen, das wäre eigentlich zu schade.
Du sagst es nur für 3 Wochen. Wie lang geht es denn noch? Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das habe ich jetzt immer schon so halb im Gespräch so mitbekommen, mit anderen auch, die du hier getroffen hast. Vielleicht geht es länger, oder?
Ursprünglich ist die Planung gewesen vom 28.08. bis zum 19.09. Dadurch, dass jetzt die Rückmeldungen so super positiv sind, haben wir schon mal beim KVR angeklopft und auch beim Mobilitätsreferat. Die sind da sehr offen, muss man auch sagen. Wir gehen auch morgen Abend nochmal in den Bezirksausschuss und wenn wir da überall grünes Licht kriegen, dann werden wir mit Sicherheit nochmal mindestens 2 Wochen verlängern.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter so schön bleibt, wie es jetzt ist in den letzten Tagen. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Soweit Michaela Wiese von der Initiative Freiraumviertel über das Projekt im südlichen Bahnhofsviertel bzw. in der Schiller- und Landwehrstraße. Ich kann es nur empfehlen, da mal vorbeizugehen und zu schauen, wie die verschiedenen Parklets die Straße zum Positiven verändern. Oder Sie nehmen am Freitag, 10. September um 15 Uhr an einer geführten Exkursion teil zu den Freiraumviertel-Parklets. Los geht's an der Schillerstraße 24. Die gleiche Exkursion gibt's dann noch einmal am 14. September um 17 Uhr. Wieder ist der Start an der Schillerstraße 24. Und am Samstag, 11. September um 11 Uhr stellt einmal Vincent Peters sein Buch »Ein Leben ohne Wagenwagen – Eine Reise ins autofreie Glück« vor. Und zum anderen sprechen Vertreterinnen der Uni Tübingen über ihre Projektergebnisse zum Thema Sicherheit im Bahnhofsviertel. Die Veranstaltung findet statt am Parklet in der Landwehrstraße 36. Und wem das alles zu schnell ging, alle Infos finden Sie auf freiraum-viertel.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt. Zum Schluss unserer heutigen Sendung geht es um das Projekt Die sichere ADFC-Kreuzung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Bayern. Das kann man sich auf dem Platz vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums anschauen. Im Rahmen des Münchner Mobilitätskongresses möchte der ADFC zeigen, wie sicheres Kreuzungsdesign aussehen kann. Darüber habe ich mit Petra Husemann-Röw, Landesgeschäftsführerin des ADFC Bayern, gesprochen. Wir stehen hier vor dem Verkehrszentrum beim Projekt Die sichere ADFC-Kreuzung des ADFC Bayern. Zunächst mal, was gibt es denn hier zu sehen? Nämlich eine ganze Menge. Vielleicht versuchen Sie das mal zu beschreiben, was hier alles rumsteht und rumliegt, muss man sagen.
Naja, unsere Idee war, im realen Verkehrsraum an einer Kreuzung in München zu zeigen, wie denn gute Verkehrsplanung aussehen kann und wie sicheres Kreuzungsdesign vor allen Dingen aussehen kann. Denn die meisten Unfälle passieren ja, wie wir wissen, oder sehr häufig auch dann sehr tödliche Unfälle im Abbiegeverkehr. Und da kann man einiges tun, wenn man entsprechend plant. Und das wollten wir zeigen, wie kann das aussehen. Tatsächlich war es nicht möglich, das an einer realen Kreuzung zu zeigen. Und wir wurden hier auf den Platz vor dem Verkehrsmuseum, wo dann auch der Mobilitätskongress stattfindet, verwiesen, was im Grunde genommen okay ist. Wir hätten auch hier gerne 1:1 eine reale Kreuzung gezeigt. Das war leider aus verschiedensten Gründen nicht möglich.
Kommen wir später noch dazu. Jeder kennt, jeder Fußgänger, jeder Fahrradfahrer, jede Fahrradfahrerin kennt die Problematik an den Kreuzungen. Gerade bei den Rechtsabbiegern ist es immer sehr gefährlich, aber Linksabbiegen macht auch keinen rechten Spaß. Was ist denn hier an diesem Kreuzungsdesign, das Wort kannte ich vorher auch noch nicht, anders? Was ist sicherer für die Radler, aber auch, was ich mitbekommen habe, auch für die Fußgängerinnen und Fußgänger ist es besser?
Es gibt Aufstellbereiche für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer, sowohl für Fußgänger als auch oder Fußgehende als auch Radfahrende. Da habe ich schon mal weniger Fläche, wo ich in Konflikt komme mit anderen Verkehrsteilnehmern.
Was heißt Aufstellbereiche?
Aufstellbereiche zu Beginn der Kreuzung, da wo ich warten kann, wenn ich dann kreuzen möchte, habe ich einen sicheren Platz und stehe nicht irgendwo unsicher halb schon im Verkehr, wenn dann in irgendeiner Richtung quasi die Kfz starten zu fahren. Die sicheren Kreuzungen haben meistens eine Art Linse, wie wir es nennen, in dem Eckenbereich, der dafür sorgt, dass alle sich langsamer auch begegnen müssen und dass sich die Sichtbeziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden verbessern. Das heißt, das Kfz beim Abbiegen wird quasi gezwungen, einen größeren Bogen zu machen und hat dann allein von der Optik, von der Blickrichtung eher den Fahrradfahrenden im Blick, als das bei einer normalen Kreuzung der Fall ist.
Kann man sagen, dass die Autofahrer die Radfahrer und auch die Fußgänger früher sehen oder sie auch nicht mehr so umdrehen müssen, sondern genau. Sie sind eigentlich so schräg rechts, jetzt gerade wenn wir von den Rechtsabbiegern sprechen, ja. Schräg rechts zu sehen und sind nicht mehr im toten Winkel, wie das so schön heißt.
Genau, das ist richtig. Das ist genau der Effekt, wenn man die Kreuzung so umbaut. Man versucht mit dem sicheren Kreuzungsdesign dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Begegnungspunkte sind. Man muss natürlich auch als Radfahrender die Kreuzung kreuzen, je nachdem, wo man hin will. Aber ansonsten, da wo ich abbiege, werde ich sicher geführt auf ausreichend breiten Wegen und weiß auch als Radfahrender, wo ich hingehöre, genauso wie als Fußgänger.
Jetzt ist es ja keine Erfindung des ADFC Bayern, sondern, konnte ich lesen, gibt es in der Niederlande, das nennt sich auch niederländisches Kreuzungsdesign, Design, da wird es auch praktiziert. Warum nicht hierzulande in Deutschland?
In Deutschland ist man da mit der Planung eben noch sehr zurückhaltend, was das angeht. Wir schauen sehr häufig nach Dänemark und nach den Niederlanden, weil dort eben sicheres Design schon praktiziert wird. Gerade die niederländischen Planer haben für diese Art Kreuzungen zu planen die meiste Erfahrung. Und deshalb haben wir uns auch quasi ein Planungsbüro geholt, was dann eine typische Münchner Kreuzung für uns mal umgeplant hat. Und das zeigen wir hier anschaulich in verschiedensten Bildern. Das ist eben die Ludwigstraße von der Tannstraße, Oskar von Millering, wo auch tödliche Unfälle schon stattgefunden haben. Und da zeigen wir, wie könnte das aussehen, wenn es optimal geplant wäre.
Jetzt haben Sie es ja ganz kurz anklingen lassen. Sie hätten das gerne auch an einer richtigen Kreuzung gemacht, dass man das so wirklich hätte testen können. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Dazu ist es nicht gekommen. Ich musste jetzt schon nochmal nachbohren. Warum denn nicht?
Das war offensichtlich seitens der Stadt nicht denkbar. Also man hat wohl schon diskutiert und verschiedene Kreuzungen mal in den Blick genommen. Aber das hieße ja dann, dass diese Kreuzung für den Moment vielleicht ein Stück weit gesperrt oder anders genutzt wird. Und das war im Endeffekt scheinbar den Verantwortlichen nicht denkbar. Man hat gesagt, wir können es nur auf einem Platz fernab des eigentlichen Verkehrs darstellen.
Aber man hat es ja gefördert. Das ist ja eins dieser 10 geförderten Mobilitätsprojekte, die zeitgleich zur IAA und zum Städtischen Mobilitätskongress stattfinden sollen. Einer ist ja ein bisschen komisch. Einerseits fördert man das Projekt und will es da auch haben an der Kreuzung. Auf der anderen Seite geht es da nicht. Wer ist da der Bremser, wer ist der Treiber?
Ich glaube, das sind einfach verschiedenste Faktoren in der Stadtverwaltung. Da sind natürlich auch manchen Leuten die Hände gebunden. Aber ich muss schon sagen, ich habe den Eindruck gewonnen, jetzt über die Zeit, wo richtig viel Arbeit auch unsererseits, auch ehrenamtliche Arbeit drinsteckt, dass man es diesen ganzen NGOs schwierig gemacht hat, ihre Projekte umzusetzen, weil hohe Auflagen da waren und so weiter. Auch hier für uns auf dem Platz hat sich dann rausgestellt, wir wollten mit wasserlöslicher Kreide arbeiten, die dann hinterher wieder weg ist. Das verbietet der Boden hier, der ist überhaupt ganz empfindlich, hat sich herausgestellt. So wurde es uns vermittelt und wir hatten wirklich unzählige Gespräche, um die Bedingungen so noch rauszuholen, um das zu realisieren, was wir machen können. Und die Kosten für solche Folien, mit denen wir jetzt das Viertel Kreuzung quasi dargestellt haben, hätten, wenn wir es für eine ganze Kreuzung gemacht haben, jeglichen finanziellen Rahmen und Fördermittel gesprengt. Das war einfach nicht realisierbar. Und das ist schon sehr schade, weil ein Viertel ist ein bisschen was, aber es zeigt eigentlich nicht das. Und es sollte ja auch befahrbar und erfahrbar werden, was wir uns vorgestellt hatten mit dem Projekt, mit der Bewerbung.
Was wünschen Sie sich da für die Zukunft, vielleicht auch fürs nächste Jahr? Es wäre ja schön, wenn viele dieser Projekte im öffentlichen Raum auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Was könnte die Stadt da besser machen? Wie könnte das besser laufen?
Ja, ich glaube, der Zeitrahmen war auch sehr kurzfristig und dann hat man das vielleicht im Detail auch nicht so überlegt, was dann kommen könnte an Projekten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man vorher überlegt, was man bewilligt, welchen Rahmen man steckt, damit man dann eben damit entsprechend was darstellen kann. Ich glaube schon, dass viel mehr möglich ist. Ich wünsche mir einfach auch an mancher Stelle ein bisschen Mut. Die Niederländer gerade sagen immer einfach, wir machen mal, probieren was aus, lernen aus den Fehlern. Das erlebe ich hier bei uns in Deutschland eben eher selten. Da muss alles sehr genau geregelt sein. Und das würde uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen, da ab und zu einfach mal mutiger zu sein und in einem bestimmten Rahmen Dinge einfach mal auszuprobieren.
Sie haben es ja kurz angesprochen, was hier alles zu finden ist. Aber jetzt gehen wir doch mal vielleicht die Bahnen und die Kreuzungen Stück für Stück durch. Was haben wir hier unter dem schönen Baum?
Unter dem Baum haben wir jetzt noch zusätzlich, das war das, wenn ich auf eine Kreuzung zufahre, ist der Radweg ja dann kurz vor der Kreuzung idealerweise auch noch mit Protected Bike Lane Elementen oder Protektionselementen geschützt. Da haben wir von verschiedenen Herstellern eben Elemente zur Verfügung gestellt bekommen, ursprünglich für die gesamte Kreuzung und die haben wir jetzt hier im Einzelnen nochmal mit 2 Radwegestreifen a 25 Metern sozusagen versinnbildlicht und einfach gezeigt, was gibt es da für Elemente.
Das heißt, es soll den Radverkehr vom Autoverkehr trennen vor der Kreuzung?
vor der Kreuzung, aber auch als Protected Bike Lane, also auch als geschützter Radweg. Das war ja das zweite Projekt, unser Hauptprojekt, was wir eingereicht hatten. Es war ja davon die Rede, dass der Boulevard Sonnenstraße kommt zur IAA, dass da einfach auch gesperrt ist und dass wir das dann umsetzen können. Und solche Elemente trennen den Radweg vom Kfz-Verkehr, aber auch im Notfall können die überfahren werden. Und da kann man sich jetzt auch aus der Stadtverwaltung einfach mal anschauen, was verschiedene Hersteller da für Elemente haben und wie das aussehen könnte, auch bei uns in München.
Okay, schauen wir weiter. Dann haben wir hier eine Kreuzung. Was bedeutet rot und was bedeutet grün? Können Sie das kurz erklären?
Genau. Also da, wo das Zelt steht, das symbolisiert so ein Stück weit die Hausecke der Kreuzung. Das heißt, da kommt der grüne Radweg, geht über und ich biege ab. Also das Grüne sind die Radwege. Da, wo der Radweg dann rot wird, da kreuze ich die Kreuzung. Das heißt, wir hier stehen sozusagen mitten auf der Kreuzung, wo der Kfz-Verkehr fahren würde. Das zeigt zum einen, wie man es planen würde, wie der Verlauf wäre für die Radfahrer. Da sieht man ja ganz deutlich, so ganz klar, wo ich hin soll als Radfahrender. Und man sieht mit dem Zebrastreifen sehr gut, wo der Fußgänger dann weitergeführt würde. Da muss dann auch der Radfahrende natürlich Acht geben mit. Es geht ja auch nicht um ein Gegeneinander im Verkehr, sondern um ein Miteinander. Und hier diese Linse, das ist genau das Element. Wenn Sie sehen, das Dunkelgraue wäre quasi der Kfz-Verkehr und die Kreuzung. Und die Linse ist genau der Bereich, der dazu führt, dass die Autos anders abbiegen müssen, dass die Sichtbeziehungen sich verbessern.
Soweit Petra Husemann-Röf, Landesgeschäftsführerin des ADFC Bayern. Bei einem der Besucher vor Ort habe ich nachgefragt, ob es für ihn vorstellbar wäre, ein solches Kreuzungsdesign hierzulande umzusetzen.
Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Also es, wie man sieht, nimmt das doch relativ viel Platz ein, aber das ist, glaube ich, auch genau der Raum, den der Radverkehr bei uns braucht. Und auf den ersten Einblick mag es ein bisschen verwirrend sein, aber die Farben geben eigentlich relativ klar vor, auf welchen Wegen man fahren kann. Und ich glaube, das ist durchaus ein Design einer Kreuzung, wie es den Radverkehr gerecht wird, mehr Platz ist und man sicher von der einen Seite auf die andere kommt oder auf die man eben weiter nutzen möchte.
Was macht dieses Kreuzungsdesign sicherer?
Einerseits fällt natürlich auf die Farbmarkierung, das heißt, es ist auch für den Autoverkehr klar erkennbar, auf welchen Spuren welche Verkehrsform unterwegs ist. Ansonsten, wenn man mit dem Auto abbiegen möchte, dann muss man eine relativ enge Kurve fahren. Das heißt, man hat den Radverkehr auch rechts raus aus dem Fenster im Blickfeld. Und ich glaube, diese Sichtbeziehung ist auch die, die einen Verkehr auf Augenhöhe ermöglichen kann. Sowohl der Fußverkehr ist näher an die Straße gerückt, ist auch nicht von parkenden Autos verdeckt an der Stelle. Und auch der Radverkehr ist weiter im Kreuzungsinneren, taucht er auf und kommt nicht irgendwie plötzlich an der Kurve hinter sonstiger Verbauung hervor.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr wissen wollen, bis zum 10. September können Sie die sichere ADFC-Kreuzung auf dem Platz vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums noch anschauen und mit den Expertinnen des ADFC vor Ort diskutieren. Und damit sind wir am Ende der Sendung aus der Reihe Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt angelangt. Alle bisherigen Beiträge aus der Reihe können Sie ab Freitagnachmittag, 10. September, online auf lora924.de finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl und weiter geht's jetzt mit dem Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.